Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Moin Moin, Ausbildung für die Zukunft. Ja, das werden wir heute bearbeiten. Und bevor wir anfangen, begrüße ich erstmal auf der anderen Seite, mir gegenüber, digital, Michi. Hallo Michi.
Hallo Henning, grüß dich. Ja, ein kleiner, holpriger Einstand in diesem Morgen. Eigentlich ist es ja kein Montagmorgen, sondern wir nehmen ja heute sehr, sehr nah an unserem, wie soll ich sagen, entsprechenden Ausstrahlungstermin morgen auf. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr das heute hört, ist es morgen schon auf Sendung. Also ganz brandaktuell, keine 24 Stunden später hört ihr diese Sendung.
Michi, das heißt, wir machen es live. Das ist die Aussage.
Fast live.
Wir machen es live. Genau. Und wir können das in Zukunft, also der holprige Start war jetzt nicht unser Podcast, so wie wir angefangen haben, sondern der holprige Start war das, was wir im Vorfeld gemacht haben, um das Internet zu löschen, neu zu installieren. Aber vielleicht hilft uns da das Thema, was wir heute bearbeiten. Ausbildung für die Zukunft. Vielleicht schafft es irgendjemand, und Michi, du warst ja mal Internetminister in Deutschland, vielleicht schafft es dein Nachfolger.
Ja.
Aber jetzt hören wir endlich auf mit diesem Gesappe. Jetzt machen wir das, um das, was es heute geht. Wollen wir das machen?
Machen wir, hau rein. Denn wir haben ja einen Experten dazu.
Genau. Und wir freuen uns sehr, dass wir für das Thema Ausbildung im Triathlon, Trainer und alles, was dazugehört, Torben gewinnen konnten. Und bevor wir da weiterreden, lieber Torben, begrüßen wir dich ganz herzlich heute hier bei uns im Podcast Triathlon querbeet.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war eine freudige Überraschung, hier diese Einladung zu bekommen, und sehr gerne können wir uns heute über dieses spannende und sehr wichtige Thema in meinen Augen unterhalten.
Da frage ich gleich mal, er hat das ja schon vorweg, ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Ich rezitiere dich mal kurz. Erzähl uns, warum es für dich spannend und zugleich auch wichtig ist.
Okay, spannend, weil es gibt nicht das feste Thema, es gibt nicht für mich den Trainer und den aktuellen Stand vom Trainer, und wir sagen, wir können diesen Punkt und wir haben ein Blatt Papier, das können wir vermitteln, und wenn wir das vermittelt haben, haben wir den perfekten Trainer, sondern das Ganze ist für mich, was ich nur in den letzten Jahren auch gelernt habe, unglaublich vielschichtig, unglaublich komplex. Ich muss sehr offen sein, gleichzeitig aber auch ein paar grundlegende Prinzipien haben, wo ich sage, an diesen Werten halte ich fest. Das sind für mich alles so ganz übergeordnete Themen, die ich als Trainer beachten sollte, die ich dementsprechend in die Ausbildung mit reinnehmen muss, was das Ganze so spannend macht. Und auf der anderen Seite, warum ist für mich sehr wichtig, weil ich habe sehr früh oder schon immer mein Leben lang Sport gemacht. Ich habe früher auch Basketball gespielt, Judo gemacht, Fußball gespielt, die ganz klassischen Sachen, die man so als Kind macht. Komme eigentlich nicht aus dem Triathlon. Und man hat gemerkt, die Sachen, die einem Spaß gemacht hatten, hatten mal einen guten Trainer gehabt, der einen irgendwie für die Sache begeistern konnte, der einen da mitgenommen hat. Vielleicht war es noch nicht mal fachlich die besten Fußballübungen, die ich damals gemacht habe als F-Jugendlicher, aber ich hatte Spaß dran. Und ja, ich glaube, so finde ich einfach, wenn man in den Verein geht, wenn man nachher auch später sagt, ich möchte jetzt eine Mittel- oder Langdistanz machen und suche mir da nochmal einen Verein mit einem Trainer, oder ich mache auch Richtung Leistungssport, ich möchte zu Olympischen Spielen, eine zentrale Rolle spielt immer der Trainer. Und daher ist es für mich spannend und wichtig zugleich.
Ja, super. Aber bevor wir jetzt in die Inhalte einsteigen, Torben, würden wir dir gerne die Möglichkeit geben, dich mal ein bisschen vorzustellen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, und vielleicht auch später mal schauen, wer du bist, was du alles gemacht hast, und wenn sie sehr interessiert sind an dir.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Torben Hoffmeister. Ich bin Funktionstrainer Wissenschaft und Bildung, heißt, glaube ich, ganz offiziell, bei der Deutschen Triathlon Union. Führe das Ganze oder diese Stelle seit zweieinhalb Jahren mittlerweile aus, bin aktuell in Elternzeit, also bin im Moment nur reduziert aktiv, habe eine Elternzeitvertretung, Till Winkel, der sich im Moment um den Bereich Bildung kümmert. Aber zu mir, ich bin 22, Ende 22 zu 23, so rum war es dann, zum Verband gewechselt, war davor am Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig für den Bereich Triathlon verantwortlich, war da 5 Jahre als Trainingswissenschaftler, habe daher natürlich auch diesen Background oder diesen Blick sehr trainingswissenschaftlich drauf und sage daher, wenn wir dann später darauf zu sprechen kommen, dass sich dieser Blick jetzt auch in letzter Zeit nochmal deutlich erweitert hat, dass man nicht nur diese physiologischen Ideen im Hinterkopf hat, wenn man einen Trainingsplan schreibt. Genau, und zuvor habe ich an der Uni in Bayreuth studiert, Bachelor, Master, eigentlich Sportökonomie, weil meine Eltern gesagt haben, nur Sport, das ist doch nichts, mach was Ordentliches. Dann war die Diskussion, ob es nachher Lehramt werden sollte oder was ich dann durchbekommen habe, Sportökonomie, mit dem Ergebnis, dass ich trotzdem im Sport gelandet bin. Genau, und nach dem Master habe ich dann in der Sportphysiologie am Lehrstuhl weitergearbeitet, bin dort noch weiter gewechselt in den Bereich Trainingswissenschaft und genau, von dort aus ging es dann weiter Richtung IAT nach Leipzig.
Du hast deinen Doktortitel ganz schön unter den Teppich gekehrt, nämlich gar nicht erst gesagt, du bist nämlich Doktor.
Das ist richtig, ich habe dann ich kann noch ein bisschen ausführen.
Ja, gerne.
Meine Frau, die hat, wir wohnen jetzt wieder im Rhein-Main-Gebiet. Ich habe dann gesagt, ich möchte in Bayreuth studieren, weil ich Sportökonomie studieren wollte. Das ist jetzt nicht so weit oder so oft möglich wie Mathematik, was meine Frau gemacht hat. Und meine Frau ist dann zum Master nach Bayreuth gewechselt und hat dann relativ schnell das Angebot bekommen, ob sie nicht weiterarbeiten möchte an dem Lehrstuhl. Und ich war da nicht so begeistert von, obwohl ich dann schon als studentische Hilfskraft dort gearbeitet habe, unbedingt jetzt noch jahrelang weiter zu forschen. Habe dann aber ebenfalls das Angebot bekommen, ob ich nicht in einem WADA-Projekt, also von der Welt-Anti-Doping-Agentur, weiterarbeiten möchte. Und dadurch, dass meine Frau dann schon, oder damals noch Freundin, wegen mir nach Bayreuth gegangen ist, wollte ich jetzt nicht wieder der sein, der sagt, nee, jetzt machen wir wieder was Neues, weil sie ja auch dort schon am Promovieren war. Und ich hatte ja das Angebot auf dem Tisch, dann habe ich gesagt, okay, ich leg damit mal los. Das Projekt fand ich spannend, aber dieses ganze Publizieren war nicht wirklich meine Welt. So, dass das Ganze sich auch so ein bisschen herausgezögert hat. Also die Daten hatten wir, das Ganze inhaltlich ausgewertet, aber es war jetzt nicht so, dass ich da groß den Plan oder hinten dran war, das Ganze dann auch zu fertigzustellen als Dissertation. Als ich dann aber am IAT war, gab es so ein paar Auflagen und eigentlich war der Wunsch damals noch, das wird jetzt langsam, glaube ich, wieder ein bisschen aufgeweicht, dass ein Fachgruppenleiter, und wenn man nur eine Person in der Fachgruppe hat, dann ist man Fachgruppenleiter automatisch, bitte auch promoviert, damit man entfristet wird. Und das war dann nochmal der Druck und eigentlich hatte ich ja die Daten vorliegen, dass ich dann auch meine Promotion fertiggestellt habe noch.
Ja, cool. Das auf der einen Seite, ich nehme jetzt mal vielleicht so den einen Punkt, wo du eben zum Schluss gesagt hast, und dann gab es ja so einen gewissen Druck, ich sag's mal von außen, der dich dann halt bewegt hat, diese Dissertation abzuschließen. Und vielleicht ist es ja so ab und an auch mal, wenn ich als Athlet einen Coach habe, dann kommt ja manchmal auch eine gewisse Situation, die kommt von außen auf den Athleten zu. Und das macht es manchmal einfacher, manchmal aber auch schwieriger. Aber du hast jetzt in deinen Ausführungen immer mal auch angesprochen, so das Thema Trainer und die Rolle ändert sich etwas. Da gibt es nicht nur die physiologischen Themen, da kommen Emotionen, da kommen mentale Themen. Wie würdest du, ich sag mal, die Rolle der Trainer, die sich über die letzten Jahre verändert hat, wo haben die sich verändert? Oder beziehungsweise, was sind die Schwerpunkte, wo man, wenn man auch nach vorne schaut, was sich noch ändern wird?
Gerne. Also für mich war so ein bisschen der Punkt, das Triathlon ist nach wie vor eine junge Sportart und die ersten Trainer, die auch heute noch aktiv sind und die super Trainer sind, die häufig die eigene sportliche Vergangenheit haben, also sehr viel eigene Erfahrung haben und dann sehr früh auch angefangen haben, als Trainer zu arbeiten. Zum Teil, weil sie als Athlet zu alt wurden, zum Teil, weil sie gemerkt haben, sie als Athlet vielleicht auch nicht ganz nach oben durchkommen. Und das bedeutet, wir hatten dann sehr lange und sehr viele gute Trainer, die aber sehr viel auf Erfahrungswissen basiert entschieden haben. Und dann gab es in meinen Augen eine starke Trendumkehr, auch aufgrund von zum Teil die Norwegern, was ja dann sehr groß wurde, aber auch aufgrund von, ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, das war schlecht, sondern dass zum Teil sehr gute Podcasts, jetzt nicht auf euch bezogen, die auch, der ist natürlich auch sehr gut, aber jetzt muss ich die Kurve bekommen.
Dünnes Eis.
Über YouTube-Channel das Vergleich abschalten.
Ja, ja, über YouTube-Channel sehr gut das Ganze versachlicht haben. Das ist sehr stark auf universitäre Lehre, Wissenschaft, Studien ging, speziell was die Norweger gemacht haben und versucht wurde, sehr stark über rein Physiologie zu erklären, wie ein gutes Training aussieht oder wie das richtige Training aussieht. Und das stand in meinen Augen dann auch häufig so ein bisschen im Widerspruch oder fälschlicherweise im Kontrast mit der Erfahrungs- oder auf Erfahrungswissen basierende Trainer gegen den wissenschaftlich denkenden Trainer. Und das war für mich so in den letzten Jahren so ein Reibungspunkt, den ich wahrgenommen habe. Und dann war es ganz spannend, weil wir bei der DTU, und ich war ja dann als IAT-Mitarbeiter viel stärker oder vornehmlich im Leistungssport drinnen, haben wir Louis de la Haye wieder zurückbekommen, der früher schon mal als Bundestrainer gearbeitet hatte, Anfang der 2000er, der dann auch sehr lange sehr erfolgreich im Radsport war, Riesenerfolge gefeiert hat dort und der nach sehr kurzer Zeit, also er hat eigentlich die Stützpunkte nochmal wieder abgeklappert, er kannte ja eigentlich die ganzen etablierten Trainer und hat relativ schnell dann intern die Aussage gemacht zu Thomas Möller und mir, wir haben sehr gute Trainer in Deutschland, aber wir haben eigentlich keinen Coach. Und dann haben wir uns natürlich mit Louis lange darüber unterhalten, was er dann so als Coach sieht. Und er meinte, naja, wir machen eigentlich die richtigen Trainingspläne. An dem Plan kann man nicht rumdiskutieren als Superphysiologe, als aktueller Wissenschaftler. Inhaltlich ist es richtig. Was wir aber viel zu wenig mit reingenommen haben, ist diese Interaktion, dieses, wie tickt der Athlet, was ist das für ein Typ, wie komme ich an den heran, wie bereite ich etwas vor und nach. Also alles, was über den Trainingsplan hinausgeht. Das war für ihn so die Definition vom Coach. Der Trainer schreibt einen Trainingsplan und wenn der abgehakt ist, dann ist es gut. Und der Coach kümmert sich um alles außenrum. Und so hat sich für mich dann in den letzten Jahren von diesem Kontrast zwischen dem erfahrungsbasierten und dem wissenschaftlichen Trainer eine komplett neue Rolle aufgemacht. Und das ist für mich, was mich so in den letzten Jahren am meisten dann beschäftigt hat. Wie kriege ich nachher auch Trainer ausgebildet, die nachher nicht nur den Trainingsplan schreiben, sondern die, ja, Louis Worte waren dazu, den holistischen Ansatz. Also das große Ganze zu sehen und nicht nur, was ich heute als Workload da reinstecke.
Also das kann ich absolut bestätigen. Sicherlich ist diese Trendwende nach 2017 gekommen, weil ich habe 2017 den A-Trainerschein gemacht. Von 16 auf 17 und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute die Inhalte sehe und auch die entsprechenden Hausaufgaben, man sagt es ja so, die dort abverlangt worden sind, war das rein wissenschaftliches, abstrahiertes Wissen. Es gab da gute Diskussionsrunden, aber insgesamt kann man wirklich sagen, es war wirklich nur auf den Körper und auf die Wissenschaft bezogen, gerade im A-Bereich. Wenn wir jetzt dann mal schauen, was sind die Inhalte und die mir gefehlt haben, die ich damals schon wirklich auch gesagt hat, Jungs, das kommt zu wenig rüber, das war definitiv die Mentaltrainer-Geschichte. Und da würde ich dich gerne fragen, weil du gesagt hast, der Coach an sich muss ein ganzheitliches System sein. Ganzheitlichen Ansatz, so heißt es ja auch in der Medizin, ganzheitlichen Ansatz. Was würdest du sagen zu dem Bereich Mentalcoaching? Ist das jetzt mehr implementiert oder ist das auch wieder nur stiefmütterlich behandelt?
Mehr auf alle Fälle. Stiefmütterlich würde ich auf keinen Fall sagen. nachher ist ja wieder so die Sache, man muss den Bogen wieder weiterspannen. Was können wir eigentlich vermitteln? Was ich damit sagen möchte, nachher haben wir einen C-, B- und A-Trainer, gegebenenfalls noch einen Diplom-Trainer, aber es ist eine Besonderheit, also können wir, glaube ich, hier ein bisschen außen vor lassen.
Kannst du mal erklären, das System einmal? Ich glaube, dass wir die Leute von draußen abholen. Wir wissen, was CBA ist und Übungsleiter, also einfach mal die Hierarchien, wer ist verantwortlich für was?
Ja, gerne, gerne. Ich würde sogar noch den Schritt nochmal zurück machen. Es gibt Rahmenrichtlinien, also nachher werden die Lizenzen eigentlich vom DOSB vergeben, ohne, das ist jetzt die harte Kritik, die hier bei rüberkommen muss, ohne dass der DOSB eigene Rahmenrichtlinien für die Ausbildung hat. Die aktuell geltenden Rahmenrichtlinien sind vom Deutschen Sportbund, der 2005 die erstellt hat, bevor der DOSB gegründet wurde. Also die Rahmenrichtlinien, auf dem die komplette Trainerausbildung in Deutschland basiert, ist über 20 Jahre alt. Und diese besagen inhaltlich, dass der C-Trainer, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, der hat 120 Lehreinheiten mindestens. Der B-Trainer hat 60 Lehreinheiten, eine Lehreinheit sind 45 Minuten. Und der A-Trainer hat 90 Lehreinheiten. Das ist nachher so, dass der Spitzenverband, das heißt die DTU, in dem Fall könnte sie die C-, B- und A-Trainerausbildung machen. Das machen beispielsweise die Eishockeyspieler oder der Eishockeyverband so, dass natürlich, wenn es relativ wenige Vereine gibt, die das Ganze machen und vor allem auch Landesverbände, dann kann ich das auch zentralisieren. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen, aber es gibt die Möglichkeit und es gibt auch die Möglichkeit, dass der Spitzenverband nur den A-Trainer macht. Das glaube ich beim Schwimmverband so. Ich bin da nicht inhaltlich drin, dass ich das bewerten kann. Bei uns ist es so, dass die C-Trainer von den Landesverbänden ausgebildet werden und die B- und A-Trainer direkt von uns, vom Spitzenverband. Also so ist nachher dann diese Hierarchie. Und was ich jetzt meine mit reinstecken, also nachher müssen natürlich die Kosten getragen werden. Das heißt, nachher die Referenten, die Unterkünfte, wie auch immer ich diese C-Trainer-Ausbildung machen möchte, kostet ja nachher Geld. Und da muss ich schauen, wie groß kann ich das Ganze auch machen, dass ich nachher wieder Trainer finde oder Interessierte daran, die das Ganze finanzieren und auch die Zeit reinstecken. Das bedeutet, wir haben unter den Lehrverantwortlichen der Landesverbände dann auch Treffen, wo wir versuchen, uns dort auszutauschen. Und das ist natürlich schon so eine schwierige Sache. Wie weit wollen wir dann hineinregieren? Wollen wir jetzt alles vorgeben? Oder wollen wir das Ganze erstmal einfach machen lassen? Wir sind dann aber, und das ist spannend, wenn wir uns dann darüber unterhalten, ziemlich auf einem Nenner. Das ist so, wie wenn man mit Trainern über Trainingsbereiche diskutiert. Das ist nachher ein Riesenfeld und das sind nachher 100 Begrifflichkeiten. Aber wenn man es runterbricht, hat man eigentlich ganz kleine Nuancen, wenn man dann auf einen Nenner kommt. Und so ist es eigentlich auch beim C-Trainer. Der Ansatz ist, wir haben jemanden, der gerne trainieren möchte, der vielleicht eine ganz andere berufliche Hintergrund oder einen beruflichen Hintergrund hat, von dem die Eltern, die Kinder zum Beispiel Sport machen, und die versucht dann abzuholen, dass die nachher ein solides Training im Verein machen können. Das ist für mich der C-Trainer. Es ist in dem Sinne ein reiner Breitensporttrainer. Der kann Leistungssport und Breitensport heißen. Das ist offiziell so vorgesehen. Wenn wir aber darüber diskutieren mit diesen Landesverantwortlichen, dann ist es nachher eigentlich eine Art Branding. Was drinsteckt, auch zwischen diesem, wenn man es mal vergleicht, gibt es keinen großen Unterschied. Also unterm Strich bilde ich Vereinstrainer aus, in dem C-Trainer, die Lust haben, Kinder, Erwachsene, unterschiedliche Altersklassen zu trainieren, die per se erstmal keinen großen Hintergrund in dem Bereich haben. Und das heißt, bei Triathlon mit Schwimmrad, Laufen, den ganzen wichtigen Themen, die wir außenrum haben, das ist nachher ein bisschen Didaktik, ein bisschen Pädagogik, bisschen aus der Hinsicht, weil wir einfach bei 120 Lerneinheiten nicht viel mehr reinpacken können, sonst haben wir die ganz schnell alleine damit gefüllt. Anti-Doping, PSG, wichtige Dinge, die heute da rein müssen. Dann bin ich halt ganz schnell bei diesen 120 Lerneinheiten und habe dann meinen C-Trainer in Anführungszeichen fertig. Und dann kommen wir und sagen, okay, wir wollen darauf B- und A-Trainer machen, auch mit dem Wunsch irgendwie, dass diese Trainer hauptamtlich arbeiten können, dass diese an Bundesstützpunkten, an Landesstützpunkten oder auch in großen Vereinen hauptamtlich arbeiten und das als Beruf ausüben. Und wenn man dann diese Zeiten sieht, dann ist das natürlich keine Riesenfülle an Möglichkeiten, dort alles reinzustecken. Und damit ist jetzt diese Diskussion, ist es stiefmütterlich oder nicht, immer mit dem Jein zu beantworten. Wir haben uns im Frühjahr 23 dann genau aus diesem Grund hingesetzt, aufgrund von den Aussagen von Louis de la Haye, aufgrund von dem, was wir aus dem B- und A-Trainer von früher kennen, was wir ja auch, das ist ja das Schöne als IAT-Mitarbeiter, man ist immer als Referent dabei gewesen. Das heißt, man hat dann den Einblick seit 2017, 2018, wie die Ausbildung auch nicht nur auf dem Papier war, sondern wie sie auch durchgeführt wurde. Und haben uns dann überlegt, welche, andersrum, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mich dann mit Frank Heimerdinger, dem Nachwuchsbundestrainer, und Thomas Möller, haben wir uns eingesperrt, in Frankfurt war es, und sind durchgegangen, welche Themen muss ein B-Trainer können und welche Themen muss ein A-Trainer können. Haben die jeder für sich aufgeschrieben und haben dann überlegt, okay, wie kriegen wir das Ganze jetzt zusammen? Auch da wieder das Schöne war, wir sind recht schnell auf einen Nenner gekommen. Der Punkt war, ich hatte es schon gesagt, wir haben 60 Lerneinheiten für B-Trainer offiziell. Wir haben 90 Lerneinheiten für einen A-Trainer. Das sind laut Deutscher Sportbund Mindestanforderungen. Und ich habe mitbekommen, ich habe ein bisschen quer recherchiert, dass zum Beispiel die Biathleten, die Langläufer, die erfolgreichen Sportarten, die haben das auch. Und die sagen, naja, unser B-Trainer sind 200 Lerneinheiten. Darunter bilden wir niemanden aus. Ah, Wahnsinn. Und so war dann auch unser B-Trainer, den wir dann darauf aufbauend gemacht haben, mit 120 Lerneinheiten etwa ausgeführt.
Also doppelt so viel sozusagen.
Von dem, was gefordert war. Und das müssen wir aber natürlich dann irgendwo wieder reinkalkulieren. Und dann kommt natürlich auch eine berechtigte Diskussion, ist ein Trainerschein, B-Trainer, 1.500 Euro wert? Wenn wir aber gleichzeitig wissen, ganz allein die Unterkünfte, wenn wir sagen, wir wollen die mehr zusammenholen, wir wollen mehr dieses Netzwerk haben, wir wollen das Ganze dort vorantreiben, dann ist schon wieder so ein genau, wie weit können wir das Ganze von Kosten her überschaubar halten, aber wie weit müssten wir es auch aufbauen, dass wir sagen können, das ist aus unserer Sicht auch ein B-Trainer, wo wir sagen, da können wir da hinten dran stehen und sagen, das ist was Solides, da sind wir mit zufrieden. Und um genau den Punkt noch in meinen Augen so ein bisschen abzuschließen, rund zu machen, wir sind eigentlich dann so vorgegangen, dass wir gesagt haben, alles, was bisher ein B- und A-Trainer war, was häufig auch eine gewisse Doppelung hatte, haben wir alles als Themen gesehen, das sind für uns Grundvoraussetzungen für einen B-Trainer. Also, dass ich eigentlich fachlich sehr, sehr gut ausgebildet bin, aufbauend auf dem, was ich im C-Trainer als Basis bekommen habe, um den A-Trainer dann zu nutzen, zu sagen, okay, und was gibt's alles darüber hinaus? Also, was sind diese Bereiche Coaching, Rollenverständnis des Trainers, die Prüfungsform haben wir grundlegend verändert, dass wir jetzt nicht mehr Großtrainingspläne schreiben, die über Wochen theoretisch in die Zukunft geplant sind, wo es dann auch ganz schwer ist zu diskutieren, weil nachher ist was Abstraktes zu diskutieren, da gibt es immer mehrere Meinungen, sondern wir haben über das Tool, was wir eh haben, über Training Peaks, Trainingsdaten genommen von Athleten, die so trainiert wurden, die so sich auf Wettkämpfe vorbereitet haben und haben dann diskutiert, okay, was sehen wir da drin? Was würdet ihr anders machen? Welche Schwerpunkte seht ihr da von Trainern, die wir haben mit unterschiedlichen Ansätzen? Und dann die Prüfung war, das geht jetzt genau in diese Richtung, komplett kopiert von den Basketballern. Also schöne Grüße an die. Das Coaching-Book, das bedeutet, ich schreibe ein Buch, wo ich beschreibe, wer bin ich als Trainer? Also ich schreibe da rein, was ist mein Hintergrund, wo komme ich eigentlich her? Wir haben einen Fragenkatalog da mit reingegeben, die in erster Linie Fragen stellen, arbeite ich mit Strafen, wenn jemand zu spät zum Training kommt? Oder bin ich eher der freundliche Typ und warum bin ich so? Also einmal sich mit sich selber beschäftigen, warum bin ich ein Trainer oder ein Coach, der ich eigentlich bin? Das ist nicht, dass ich mich ändere, sondern dass ich das alles mal reflektiere. Und damit bin ich sehr weit weg von, ist jetzt das Intervall besser für die VO2 Max oder das Intervall? Und so haben wir jetzt versucht, das Ganze auch grundlegend zu ändern. Wir sind es jetzt einmal durchgegangen, aber die Frage ist, wo können wir da jetzt dann nachjustieren oder wie geht es in Zukunft weiter?
Das gilt jetzt nur, was du zuletzt gesagt hast, für den A-Trainer oder auch für den B-Trainer?
Das mit dem Book. Das Book ist jetzt für den A-Trainer.
Ja.
Ich habe aber schon so ein bisschen, ich weiß, beim Basketball, die haben es im B-Trainer gemacht, dass sie ein Playbook haben. Das bedeutet, da geht es halt um Spielzüge. Das sind X und O's auf dem Spielfeld und ich mache ein Buch darüber, warum ich wie spiele, wo ich nachher jetzt nicht in die Tiefe gehe. Und ich finde den Ansatz ganz charmant, dass man nachher so ein bisschen reingeht und sich für sich eine Art, ja, wenn man so möchte, ein großes Mindmap erstellt, von wegen, wie gehe ich als Trainer vor? Der Athlet sagt, er hat Halskratzen. Was es dann meint, also dass man weniger dieses Holistische, dieses Große, Komplizierte, wie alles irgendwie zusammenhängt, macht, was für mich dann der A-Trainer ist, sondern eher diese Wenn-Dann-Beziehungen. Was mache ich, wenn ich denke, der Athlet hat im Wettkampf schlecht abgeschnitten, weil das und das gefehlt hat? Wie gehe ich daran? Dass das mehr Richtung B-Trainer-Ausbildung noch wird und man dort was Ähnliches hat, aber in einer ein bisschen andere Form, ein bisschen grundlegender und weniger komplex gedacht.
Jetzt hat jemand Interesse und möchte gerne so, sagt, oh cool, A-Trainer will ich auch sein, hört sich gut an. Nenne ich das jetzt einfach mal, hat so die Idee, wenn er es jetzt hört bei uns, unserem Podcast. Hilf uns doch einfach mal, wie da die Regeln sind. Kann sich da jeder bewerben? Also kann ich auch sagen, ich war jetzt schon 100 Jahre Übungsleiter jetzt hier in meinem Verein und jetzt will ich gleich einen A-Trainer machen. Hilf uns doch einfach mal, das zu verstehen, ob man warten muss, ob man x Jahre dann auch als Trainer gearbeitet haben muss. Wer macht die Zulassung für B und A? Kann sich da jeder melden und so weiter?
Genau, gute Frage. Natürlich kann sich leider nicht jeder bewerben oder direkt nach oben gehen, weil es einfach begrenzt ist von den Zahlen, die wir dort zulassen können, wo wir nachher auch Ressourcen haben, die wir reinstecken können in die Ausbildung. Dementsprechend gibt es grundlegende Voraussetzungen. Das sind dann häufig, dass man 2 Jahre als Trainer schon gearbeitet haben muss mit einer C-Lizenz, dass man eine gewisse, auch hier eigentlich 2 Jahre gearbeitet haben muss mit einer B-Lizenz, damit man diesen stufenweisen Aufstieg machen kann. Es gibt Anrechnungsmöglichkeiten, das heißt, wenn ich nachher als Sport studiert habe zum Beispiel, wenn ich eine A-Lizenz im Schwimmen oder im Radfahren oder Laufen habe, da sind wir im Regelfall sehr kulant, suchen dann eher das Gespräch, dass wir dann eine Lösung haben. Ich würde auch so sagen, wir werden jetzt beim B- und A-Trainer nicht überrannt von Bewerbern, wo wir sagen, okay, die bringen alles mit, was wir uns wünschen. Also dieses komplett umfassend, dass wir sagen, okay, wir haben die perfekten Bewerber und müssen jetzt runtergehen. Das heißt, es kann sich erstmal auch jeder melden auf der anderen Seite, der ein Interesse hat, und dann versuchen wir einen Weg aufzuzeigen, wie wir denken, dass er sich am besten entwickeln kann. Weil was wir auch gemerkt haben, das gab es in der Vergangenheit häufiger, dass wir Abkürzungen gebaut haben, dass wir Brücken geschlagen haben und gesagt haben, okay, der war ja als Athlet schon erfolgreich, dem machen wir jetzt den Umweg und die Abkürzung und sagen, der darf im A-Trainer direkt mitmachen. Das war im Nachgang nie wirklich erfolgreich, weil nachher ich dann trotzdem was anderes mitbekomme im C- und im B-Trainer, was sich dann im Nachgang irgendwo eigentlich wieder aufholen musste. So, dass wir sagen, nachher ist eigentlich dieser CBA-Aufstieg durchaus sinnvoll und eigentlich auch jedem ans Herzen zu legen. Ich persönlich habe ja ein Sportstudium gemacht mit Bachelor-Master und habe mich dann explizit dazu entschieden, trotzdem den C-Trainer zu machen in Bayern. Auch wenn nachher diese Basisqualifikation natürlich sehr grundlegend war, aber wenn man so sieht, kriegt man eine Auffrischung. Und das ist nachher auch im seltensten Fall dann eigentlich negativ auszulegen. Was im B- und A-Trainer nachher noch wichtig ist, dass nachher der Landesverband mitreden darf. Also wir wollen ja explizit diese enge Verzahnung haben zwischen den Landesverbänden und dem Spitzenverband. Und das heißt, dass wir nachher ein Schreiben bekommen vom Landesverband, das empfohlen wird, diesen Trainer oder ja, Kandidaten dann in den B- und A-Trainer aufzunehmen. Und gegebenenfalls, dass der Landesverband für uns auch ein Ranking erstellt. Wenn nachher 5 aus dem Landesverband teilnehmen wollen, dann wollen wir explizit vom Landesverband wissen, wen möchtest du denn am allermeisten haben? Weil wir natürlich auch diesen leistungssportlichen Blick drauf haben. Wenn sie jemand Junges haben, wo sie sagen, den stellen wir uns dann als Landestrainer vor oder am Landesstützpunkt, dann ist natürlich auch sinnvoll fürs Gesamtsystem, den dort vorrangig zu berücksichtigen, auch wenn er gegebenenfalls einen, der weniger Trainererfahrung hat.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983, Frankfurt-Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime 4. Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning,
ja, oder? Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Du hast jetzt viel über C, B und A gesprochen. Du hast auch über Kapazitäten gesprochen. Kannst du mal so ein Gefühl geben, wie viel B-Trainer jährlich, wie viel A-Trainer jährlich die Kapazitäten erlauben? Ich weiß nicht, ob du auch C-Trainer kennst, weil das kommt ja wahrscheinlich eher aus den Landesverbänden. Aber vielleicht hast du einen Überblick.
Genau, die kommen aus den die kommen aus den Landesverbänden, den Überblick haben wir soweit. Im Regelfall, die meisten machen das so mit 15 bis 20 Trainerkandidaten, die C-Trainer-Ausbildung. Es ist nicht so, dass jeder Landesverband jedes Jahr eine C-Trainer-Ausbildung durchführt. Es gibt auch tolle Kooperationen, dass dann drei Landesverbände zusammengehen und sagen, wir machen das gemeinsam, weil wir auch gar nicht genug Kandidaten haben. Wir gehen ein Jahr zu euch, schicken zwei Referenten mit, ein Jahr kommen wir zu uns. So, dass wir roundabout, kommt auch das Jahr an, zwischen 150 und 200 neuen C-Trainer haben. Wir machen das aktuell so, aufgrund von dem, dass wir da relativ viel Zeit reingesteckt haben in diese Umstrukturierung, dass wir natürlich dann auch mehr Ressourcen dann beim B- und A-Trainer erstmal benötigt haben die letzten Jahre, dass wir im Moment pro Jahr ein B- und A-Trainer durchgeführt haben. Wir haben einen B-Trainer durchgeführt vor zwei Jahren und einen A-Trainer letztes Jahr durchgeführt. Beim B-Trainer sind wir da relativ klar mit unseren 20 Personen, was daran liegt, dass wir dort ans IAT nach Leipzig gehen, dass wir an den Bundesstützpunkt nach Saarbrücken gehen, dass wir dann von Kapazitäten her überhaupt nur gut hinkommen, dass alle dort mitmachen können. Und meistens ist es auch nicht erfolgreich, wenn wir mit 25 oder 30 dann am Beckenrand stehen. Das ist dann meistens eher eine Überforderung oder dass man gar nicht darauf eingehen kann.
Aber das heißt dann in Summe 150 bis 200 C und jedes Jahr circa 20 mal den B und im nächsten Jahr 20 mal den A-Trainer.
Genau, wobei beim A wir eigentlich noch ein bisschen restriktiver sind. Idealerweise merken wir, die Kurse laufen richtig gut, so mit 12 bis 15 Teilnehmern. Ja. Deswegen haben wir keine starre Grenze und entscheiden dann wirklich im Einzelfall.
Und der A-Trainer wird dann nach wie vor in Frankfurt oder auch diese Aufsplittung IAT, also sprich Leipzig und Saarbrücken gemacht?
Genau, also beide Kurse wurden jetzt dreiteilig gemacht. Erstmal so weit, dass wir gesagt haben, wir gehen erst nach Leipzig, wir gehen dann nach Saarbrücken. Leipzig in der Hinsicht, wir haben da sehr tolle Referenten, die wir da sehr greifbar haben. Also die Sportmedizin kann da viel, viel interessanter über orthopädische Probleme oder auch den Bereich Anti-Doping erzählen, weil sie einfach dort direkt drin sind. Da gibt es einen eigenen Bereich für Wissensmanagement am IAT. Die kann man dann, auch weil sie ja meine ehemaligen Kollegen sind, dann sehr leicht engagieren, dort teilzunehmen. Das ist für mich immer so ein bisschen das Kennenlernen. Der zweite Teil in Saarbrücken ist dann für mich so der große Praxisteil, dass wir dort mit in die Schwimmhalle können beim Bundesstützpunkt oder beim Landesverband, dass wir dort sehen können, wie arbeiten dann auch die hauptamtlichen Trainer, dass wir dort Fragen stellen können, dass wir die Trainer nach so einer Einheit, wo wir dabei waren, mit dazunehmen können und eine Fragerunde machen können. Warum habt ihr euch eigentlich so verhalten? Warum habt ihr das so gemacht? Deswegen ist es für mich ganz wichtig, sowohl beim B- als auch beim A-Trainer diese Rundreise zu machen. Und das Prüfungswochenende, was ich so gar nicht mehr nennen möchte, ist nach wie vor in Frankfurt. Häufig war es für mich zu überladen, aufgrund von, ich klaue mir unglaublich viel Zeit, wenn jeder Teilnehmer, wenn wir 20 haben, nochmal 25 oder 30 Minuten über das gleiche Thema zugespitzt referiert. Und das macht es natürlich dann wieder schwierig, dann noch mehr inhaltliche Themen reinzubekommen, sodass wir das Ganze jetzt auch neu und anders gemacht haben, dass es sehr kurze Prüfungsformen gab beim A-Trainer. Genau, dass wir dann den Frankfurt-Teil auch nochmal inhaltlich anders nutzen konnten. Und das besteht jetzt aber genau beim B- und beim A-Trainer so, dass wir eigentlich beide Trainerkurse eher mit roundabout 120 Lehreinheiten durchgeführt haben und nicht mit diesen Mindestmaßen. Ja.
Also da hat sich ja schon, ich höre wirklich so gespannt zu, Torben, da hat sich ja richtig schon was getan. Also jetzt nicht die Geschichte CBA und wie man warten muss und Zulassung und aber insgesamt spüre ich so, da hat sich wirklich von 2017 bis heute, 2025, echt richtig was getan in dieser Ausbildung. Ich finde das richtig, richtig klasse, weil ich glaube, und da kannst du uns ja einfach mal abholen, wie siehst du denn in der Zukunft, oder fangen wir an, wie hast du den, du hast dich ja auch entwickelt, gehe ich von aus.
Hoffentlich,
ja. Wie ist der für dich um und bei zwischen 2010 und 2020, 10 Jahre, der der Trainer für dich klassisch gewesen? Wie ist der gewesen, das Traineramt? Und wie hat sich das verändert? Oder hat sich es vielleicht gar nicht verändert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich werfe da einfach mal einen Ball rein. Wie wird es sich noch verändern? Wo geht die Reise hin und wo sind wir aktuell? Also so drei Stationen. Wie war die Vergangenheit? Wie ist es aktuell und wo geht die Reise hin? Des Trainers, lass mal B, A, C erstmal weg. Ganz allgemein, wo geht im Triathlon diese Trainergeschichte hin?
Ja, ist so total spannende Frage natürlich, die auch nicht so leicht und trivial zu beantworten ist.
Für mich
persönlich muss ich natürlich sagen, dass 2010 war das, da war ich so 2-3 Jahre im Studium drin. Das heißt, ich hatte natürlich auch selbst einen ganz anderen Blick noch drauf. Wenn ich jetzt rückblickend auch drauf schaue, ging es in dem Bereich auch erst so richtig los mit, wir quantifizieren jetzt auch das Radfahren. Wir haben jetzt jeder eigentlich ein Leistungsmesser dran. Das heißt, bis 2010 oder 2010 rum ging es natürlich auch sehr stark um diese relativ, ich sage jetzt nicht einfach, aber nachher ging es dann sehr stark über, wir haben die Herzfrequenz, wir haben eine Geschwindigkeit und dann ging es eigentlich eher so ein bisschen Umfang hoch runter, Intensitäten hoch runter, aber das Ganze dann ja auf einem überschaubaren Maß in Sachen auch Datenerhebung. Und ich glaube, dann ging es ganz stark los auch mit dieser Online-Trainingsdatendokumentation. Ich weiß, Training Peaks gibt es schon deutlich länger, aber das wurde natürlich immer stärker, dass es auch wirklich alle genutzt haben, weggegangen sind von Excel. Das hat ja noch sehr lange gebraucht, sodass der Trainer natürlich digital sich nochmal sehr stark verändert oder reingearbeitet hat. Also ich kenne eigentlich kaum einen Trainer, der heutzutage nicht mit diesen ganzen Online-Themen arbeitet und dort auch im tiefsten dann nachher sich irgendwelche Training-Loads anschaut, Intervalle online zusammenbastelt oder sich die Leistungsdaten danach anschaut. Ich denke, da hat sich schon viel getan, was jetzt der Trainer macht. Das ist, glaube ich, gerade auf der langen Distanz, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Vereinssport, aber das ist auch ein großer Bereich bei uns. Der Remote-Trainer, der, glaube ich, immer mehr sich etabliert hat, wo man nachher auch ein bisschen, ja, das Ganze auch mitnehmen muss, auch in der Trainerausbildung. Inwieweit, auf was muss ich achten, wenn ich so ein Remote-Trainer sein will, was natürlich, wenn wir jetzt gerade im Bereich Coaching gehen, nochmal eine ganz andere Ebene ist, weil ich den Athlet nicht sehe, weil ich da viele Dinge nicht mitbekomme.
Ja, absolut.
Zuletzt wurde es natürlich nochmal, auch aufgrund von immer mehr Gadgets, brauche ich jetzt einen VO2 Master, um nachher zu trainieren, brauche ich nachher ein Glukosemesser, um meine ersten Sprintdistanz zu machen. Also es wurde natürlich auch so ein Overload an wunderbaren Marketingstrategien mit reingebracht, wo ich, glaube ich, als Trainer auch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Was brauche ich und was brauche ich auch nicht? Wofür brauche ich es, wofür brauche ich es nicht? Ich muss nicht als Age-Grouper bei jeder Einheit am Finger nachher reinstechen, um zu schauen, wo mein Laktatwert ist. Das wird natürlich zum Teil so suggeriert, weil es einfach auch ein interessanter Markt ist, denke ich mal, dass dort einige Profiathleten dann auch erfolgreich sind, denen ich danach eifern möchte. So gesehen, glaube ich, hat sich dann sehr viel in dem in den Anforderungsprofil vom Trainer schon verändert, wobei die eigentliche Arbeit, empathisch auf Leute einzugehen, die zu begeistern mit meiner eigenen Leidenschaft für den Triathlonsport und nach bestem Wissen und Gewissen dem zu sagen, wenn du einen Halskratzen hast, lass es morgen sein, daran hat sich wiederum gar nichts geändert in den letzten 15 Jahren. Also diese große Basis, die dann häufig ignoriert wird, weil tolle neue Sachen reinkommen. Ich glaube, die ist relativ unverändert. Nichtsdestotrotz würde ich auch bei mir sagen, dass sich mein Blick sehr, sehr stark geändert hat in den letzten Jahren darauf, dass man sich immer wieder eigentlich auf diese Basics zurückbesinnen kann und sagen kann, okay, darauf kommt es eigentlich an und das bis hin zum olympischen Sport.
Also ich fand, mich hat es so fasziniert, letztes Jahr 2024 in der Fortbildung. Louis de la Haye hat ja gesagt, er sagt immer, ich muss gucken, wann ist der Athlet müde. Also er hat das irgendwie auf einen Satz gemacht. Also er hat immer gesagt, ich muss gucken, dass der Athlet so lange wie möglich nicht müde wird. Er hat immer nicht müde gesagt, sondern müde wird. Das fand ich immer so niedlich, fand ich total cool. Und eigentlich hat er alles gesagt. Es war wahnsinnig. Dieser eine Satz, der hat mich bis heute, ich habe ihn noch behalten, ich meine, da bist du das ganze Wochenende und das hat mich total geflasht, dass der das alles runtergebrochen hat auf diesen Satz. Ich muss gucken, wo steht der Athlet und der darf nicht so schnell müde werden im Rennen, gerade auf der Langdistanz. Wir hatten das jetzt ja auch beim Ironman Hamburg, wo die beiden sich bis aufs Messer bekämpft haben. Die Frauen Laura und
Katrina.
Kate, ja. Und insofern glaube ich einfach, dass das auch häufig sehr überbewertet wird. Du bist ja jetzt jemand, der wirklich, ja, wir haben es vorhin auch gesagt, einen Doktortitel hat und alles. Und du bist ja, du warst im IAT, du bist ganz nah an der Wissenschaft. Und ich glaube, ganz manchmal ist es so, das hast du ja auch gesagt, es ist teilweise nur ein Satz und man muss diese Menschen lesen können. Also das heißt, wen hast du dir gegenüber? Und das kann meines Erachtens niemals eine Trainerausbildung machen, dass dieser Umgang mit Menschen gelehrt wird, denn das kann keiner lernen. So wollte ich es damit sagen. Es ist genau wie ein guter Lehrer ist derjenige, der es nicht erlernen muss in der Pädagogik, sondern der bringt es einfach von seinem Charakter, von der Empathie mit Menschen zu arbeiten mit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hatte ich jetzt, deswegen ist der wohl auch so erfolgreich, der Louis, in der ganzen Welt. Es ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Und glaube, dass das häufig teilweise, wie du auch gesagt hast, auf die Einfachkeit wieder zurückzukommen ist. Und darüber hinaus der Trainer komplett ausgebildet werden muss, um die Leute abzuholen. Auf verschiedenster Ebene. Gadgets, technikorientiert, mental, aber auch solche Basics, erkältet, gleich, nicht starten, nicht trainieren oder sowas in der Richtung. Das hast du ja auch gesagt und ich glaube, dahin muss es auch wieder ein bisschen gehen.
Da bin ich bei jedem Wort bei dir. ich hoffe und denke, dass man gewissen Maße zumindest die Trainer sensibilisieren kann, dass sie dann ein besseres Gespür für bekommen, aber das wirklich auszubilden, geschweige denn in der Trainerausbildung wirklich rüberzubekommen, dass es. Und dann sind wir ganz schnell bei diesem, ist es stiefmütterlich, was ja eingangs schon gefragt wurde. Und das sind dann die Hintergedanken, wo ich sage, da bin ich halt, kann ich nicht sagen, das kriegen wir ausgebildet. Gleichzeitig glaube ich, dass wir es in einem Rahmen jetzt angehen oder auch mitdenken, der dem Ganzen gerecht wird zumindest.
Vielleicht haben zwei Sachen zum Thema Erwartungshaltung. Ich würde dich gerne mal in die Rolle eines Athleten stecken wollen. Und als zweites, als Verantwortlicher bei der DTU zum Thema Bildung, Erwartungshaltung gegenüber Trainer. Jetzt fangen wir mal mit dem ersten an, Athlet. Du bist Athlet. Was würdest du von einem guten Trainer erwarten?
Gut, Henning, wir machen es doch mal ganz anders. Wir beide sind die Trainer von Torben. Was hältst du davon? Was erwartet er von uns?
Ändert jetzt an der Frage nichts, aber wie wären deine Trainer? Was erwartest du von uns?
Das ist eine gute Frage. Die weitere gute Frage, sind ja schon einige heute gewesen. Was erwarte ich? Ich erwarte nachher eine Vertrauensebene. Also das ist nachher, was man nicht von jetzt auf gleich bekommt, sondern man braucht erstmal, was ihr sagt, dieses gute Gefühl. Also als allererstes brauche ich dem Menschen gegenüber ein gutes Gefühl. Das ist jetzt meine Erwartung an den Trainer. Darüber kriegt man im Regelfall ja dann über die Zusammenarbeit ein gewisses Vertrauen, dass ich nachher ja eine Beratung bekomme, dass ich nachher Dinge bekomme. Ich springe jetzt wieder so ein bisschen Gedanken. Nachher ist für mich der Punkt, der Athlet muss nachher Entscheidungen treffen. Da müssen wir ihn hinbekommen. Und nachher ist der Trainer ein Berater. Also nachher ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt mit 5-Jährigen im Verein anfange oder mit dem Ironman-Athleten, der 50 ist. Ganz egal. Nachher geht es darum, je älter, desto mehr, aber ich bin Berater und nachher muss jemand anderes eine Entscheidung treffen. Und das heißt nachher, ich treffe diese Entscheidung auch im Sinne des Trainers, wenn ich denke, dass der mich ideal und nach bestem Wissen und Wissen berät, dann treffe ich auch die Entscheidungen. Und dann funktioniert so ein Miteinander sehr, sehr gut. Natürlich hängt dann hinten dran ein Fachwissen, damit ich denke, die Hinweise, die du, Henning, mir im Schwimmen gibst, die machen für mich Sinn. Und das ist natürlich in allen Bereichen ganz schwer, weil es dann auch immer ganz viele eigene Ideen von Athleten gibt, ganz egal in welchem Leistungsniveau. Aber nachher muss ich sie mitnehmen, muss über solche Dinge diskutieren, muss da offen sein. Und das sind ja eigentlich die Dinge, die ich von euch erwarten würde. Also ich wäre ganz weit weg von, aufgrund von meinem Background-Wissen, was ich habe, ich würde nicht darauf achten, habt ihr eigentlich schon mal euch eine Physiologie-Vorlesung durchgelesen? Weil da bin ich jetzt von abgekommen, diese Zusammenhänge, die kenne ich und da Die sind auch vorhanden, die möchte ich nicht wegdiskutieren. Aber das wären jetzt nicht die Dinge, die ich vornehme, jetzt erstmal beobachten würde, wenn ich einen Trainer suchen würde.
Ja, also du sagst ja im Endeffekt auf der Beziehungsebene andocken, auf der Vertrauensbasis dann auch dafür sorgen als Coach, dass du deine eigene Entscheidung treffen kannst. Also auch auf Augenhöhe mündiger Athlet. Das
absolut.
Das ist das, was ich so mitnehme. Cool.
Werbeblock-Alarm. Ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Skinfit, der unseren Podcast unterstützt. Eure Marke für hochwertige, funktionelle Sportbekleidung, die euch bei jedem Training und Wettkampf zur Seite steht.
Moin Michi, hast du schon mal drüber nachgedacht, woraus echte Athleten gemacht sind?
Na klar, Schweiß, Tränen und die Hoffnung, dass der Wettkampf schneller vorbei ist als der ISO-Getränkevorrat, oder?
Hört's gut an, na dran. Aber laut Skinfit gibt's da noch was ganz anderes. Den Stoff, aus dem Athleten gemacht sind.
Ah, ich sehe schon. Jetzt wird's poetisch, lieber Henning. Hau raus.
Stell dir vor, Skinfit wurde auf einem Dachboden gegründet, wie die besten Rockbands, nur mit mehr Funktionswäsche. Heute sind sie eine der führenden Marken für Sportbekleidung, die nicht nur schick aussieht, sondern echte Höchstleistung bringt.
Ja klar, Höchstleistung klingt nach Marketing. Was haben die denn wirklich drauf, Henning?
Also zum Beispiel den Streamliner Bullet 3 Suite. Damit hat Rico Bogen 2023 den Weltmeistertitel auf der 70-3-Distanz geholt. Und das Ding wurde nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Windkanal getestet.
Im Windkanal? Also wenn meine Schwimmeinheiten so windig wären wie meine Radeinfahrten hier in Schleswig-Holstein, na dann würde ich auch einen besseren Anzug brauchen.
Genau, das macht Skinfit ja auch so besonders. Die testen ihre Sachen gnadenlos und nicht nur durch die Pros, nein, auch durch ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Deren Fotografin Steffi hat zum Beispiel beim Ironman Barcelona mal eben die schnellste Schwimm- und Radzeit hingelegt.
Okay, das nenne ich mal wirklich einen Einsatz. Die machen also nicht nur Triathlon-Werbung, die leben das wirklich?
Absolut. Und das Beste, mit dem Skinfit Modularius-System bist du für alles gewappnet. Sommerhitze, Winterkälte und wenn das Wetter sich nicht entscheiden kann. Alles passt zusammen, hält dich auf 37 Grad und gibt dir das Gefühl, dass du den Wettkampf rockst.
Also praktisch wie ein System-Upgrade für meinen Körper. Jetzt fehlt nur noch der Button für schneller laufen, schneller schwimmen und schneller Radfahren.
Ja, naja, wenn sie den entwickeln, sage ich dir aber Bescheid. Bis dahin, Skinfit sorgt zumindest dafür, dass du dich voll auf dich konzentrieren kannst.
Und damit sagen wir Danke an unseren Presenter Skinfit. Hautnah auf dem Gipfel und beim Zieleinlauf. Danke, dass ihr uns begleitet.
Hautnah.
Auf dem Gipfel.
Beim Zieleinlauf.
Wir von TQ.
Sind auch Skinfit.
Und das war's auch schon. Werbeende.
Michael, kannst du das leisten?
Definitiv ja. Ganz einfach. Ja, pass auf.
Super, gut.
Deswegen, gut, die Frage ist gut, cool, dass du mir die gestellt hast, weil ich wollte mich da noch was eingangs sagen. Ich glaube, dass wir alle drei, die wir hier sitzen, je nach Ausbildung, okay. Aber wir wissen doch, dass die Trainingswissenschaft an sich nichts anderes ist als eine Mathematik, die aufeinander aufbaut. Also, das sind Gesetzmäßigkeiten, oder? Wenn ich die Menschen schnell laufen lasse, und das mache ich, mein Trainingsplan ist immer, ich will am 42. Tag Marathon in 3-Minuten-Schnitt laufen, dann lasse ich den am Anfang den ersten Tag 1 Kilometer laufen, den zweiten Tag 2 Kilometer, den dritten Tag 3 Kilometer bis hin zum 42. Macht keinen Sinn, weiß jeder, aber das sind Gesetzmäßigkeiten. Und ich glaube, dass wir alle die Gesetzmäßigkeiten, egal wie wir ausgebildet sind, zumindest drauf haben, dass nach einem harten Tag ein Entlastungstag kommt und so weiter. Ihr kennt das alles. Aber das ist das, was Torben gesagt hat. Genau entscheidend ist doch, wie gehe ich mit den Menschen um und passt die Zusammenarbeit im sozusagen, ja, ich sag mal, in dem Athleten-Coach-Beziehung. Und ich glaube, da ist manchmal auch eine nonverbale Geschichte eine ganz, ganz wichtige, weil wenn der mir sympathisch und sagt, ey cool, dann ist mir das doch erstmal, weil wir alle irgendwie ausgebildet sind, doch egal, ob der jetzt weiß, was genau das und das bewirkt und das und das und das ins Letzte, sondern es kommt doch darauf an, dass der Athlet, der Coach seine Erfahrung mitbringt, den Athleten abholt, ihm die Ängste nimmt, ihm das erklären kann, wie das ist, wenn er Fragen hat. Ich glaube, das ist doch das Allerwichtigste, oder?
Ich wusste nicht, ob Henning darauf antworten wollte.
Ich hätte gedacht, ja, das hat der Torben so gesagt. Ich bin voll und ganz deiner Meinung, weil es ist ja auch relativ einfach, je nachdem, was für ein Athlet du betreust, dann hat ja jeder Athlet einen anderen Stand. Wo kommt er denn her? Was hat er schon gemacht? Wie tief ist er in der Materie drin? Ist es ein Einsteiger? Ist es ein, der schon 10 Jahre oder 10 Langdistanzen? Was auch immer. Ist es spielt gar keine Rolle. Das Entscheidende ist, können wir andocken? Weil wenn ich nicht andocken kann, kann ich doch das beste Wissen haben, der nimmt doch nichts an von mir. Also die Beziehungsebene muss passen. Und ich finde auch, dass man sowohl als Coach als auch Athlet sagen kann, wir haben es jetzt 3 Monate probiert. Ich glaube, du weißt alles, aber es funktioniert nicht mit uns. Dann sollte man auch einen Schlussstrich ziehen.
Ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Ist unglaublich schwierig, weil es nachher natürlich so, es heißt ja immer mal wieder, so ein bisschen ist wie eine Beziehung und nachher ist wie mit Schluss machen und so. Aber es ist nachher das einzig Sinnvolle, dann auch wirklich den Mut zu haben, aufeinander zuzugehen. Und wir haben es natürlich auch im Leistungssport und das nicht weniger emotional, wenn dann am Bundesstützpunkt nachher heißt, ich gehe jetzt zu dem anderen Trainer und das sind nachher genau diese emotionalen Diskussionen. Unterm Strich war das immer erfolgreich in der Hinsicht, dass eigentlich dann doch niemand nachtragend war. Nachher eigentlich jeder dankbar war für die Offenheit, weil unterm Strich haben es ja beide gespürt. Da sind wir wieder auf der Beziehungsebene. Es ist eigentlich nicht, dass der eine sagt, irgendwie hat das doch nie mit uns nicht funktioniert und der andere, ich habe es komplett anders gesehen. Eigentlich kommt dann immer, gut, dass du es ansprichst, ja.
Ich habe es auch schon gedacht, ja. Ich habe mich nur nicht getraut, ja. Cool. Zweite Erwartungshaltung, Torben, in deiner Funktion, die du jetzt bei der DTU inne hast. Es werden ja Trainer ausgebildet. Ich fokussiere jetzt mal bewusst auf B und auf A. Was erwartest du von denen, dass Mitzi von ihrer Art und Weise als Berater, als Coach nicht stehen bleiben, also sich weiterentwickeln?
Am meisten Offenheit. Also so, dass sie nachher an der Sache interessiert sind, das sind sie meistens, sonst machen sie eigentlich nicht diesen B&A-Trainer. Dass sie, also nachher, ich freue mich, wenn sie die Fortbildung besuchen. Aber ich freue mich, wenn sie diese Fortbildung besuchen, weil sie sagen, das ist aber ein interessantes Thema und wir davor auch drüber diskutiert haben in der B- oder A-Trainer-Ausbildung. Dann haben wir, wir sind wieder bei den limitierten Ressourcen, die wir haben und dann kommen häufig am Ende die Diskussion von wegen, das könntet ihr doch nochmal mit reinbringen. Und wir dann überlegen, ja okay, vielleicht ist aber nicht so was Grundlegendes, was wir immer da sehen, aber es ist doch ein super Thema für eine Fortbildung. Dass wir dann sagen, okay, wir machen diese Fortbildung, wir stellen die auf die Beine, hybrid, online, in Präsenz, probieren wir alles aus oder haben wir auch schon alles ausprobiert, um das Thema aufzunehmen. Und dann möchte ich aber, dass der oder diejenige dann teilnimmt und zwar nicht um diese Lehreinheiten zu bekommen, um ihre Lizenz zu verlängern, sondern weil sie das Thema interessant finden. Und das sind dann schon meine Erwartungshaltungen, dass man sich damit weiter beschäftigt. Wir hatten es jetzt, wie gesagt, mit dem Coaching-Book beim A-Trainer und die Rückmeldung war am Ende sehr, sehr positiv und von ganz vielen, boah, ich bin gespannt, in einem Jahr schaue ich wieder in dieses Buch rein und schaue, was sich in meiner eigenen Wahrnehmung verändert hat. Sehe ich es noch genauso? Würde ich es ändern? Was habe ich damals geschrieben? Und das ist die Erwartung, dass sie sich weiter damit beschäftigen, damit es nicht nachher von September bis Januar die Ausbildung ist, sondern das Ganze geht halt weiter. Und ja, mein Wunsch dabei ist, ich bringe es eigentlich auch im A- und B-Trainer mit rein. Ich habe es so ein bisschen mit reingebracht, dass ich Thomas' Stelle am IRT übernommen habe, dass ich schon bei Thomas Praktikum gemacht hatte 2013, also schon ein paar Jahre her. Und das jetzt auch, ich sehe nach wie vor im engen Austausch mit Louis bin und ich kann nur jedem Trainer empfehlen, sucht euch einen erfahrenen Trainer, wo ihr sagt, mit dem bin ich wieder auf Augenhöhe in der Hinsicht, den verstehe ich, der kommt an mich ran und da lerne ich was in Form von einem Mentor. Das ist so unglaublich wertvoll, wenn man dort auch dumme Fragen stellen kann. Louis ist so erfolgreich und den kann man die dümmsten Fragen stellen und denkst dir, das macht jeder so. Aber ich verstehe nicht, warum. Also ich stelle jetzt mal ganz doof diese Frage, auch wenn sie eigentlich unangenehm ist. Und es ist dann total spannend, wenn dann jemand mit so einer Erfahrung und so viel Wissen dich anschaut und sagt, hast du recht, Torben, macht keinen Sinn. Sehe ich auch so. Aber man muss sich halt jemanden, diese Vertrauensebene wieder erarbeiten, dass man sagt, ich traue mich auch jemanden erfahren und jemanden, zu dem ich hochschaue, cool, zu sagen, naja, ich stelle jetzt diese doofen Fragen.
Und wir wissen ja, dass es keine doofen Fragen gibt. Weißt du, was ich immer sage, Tom, in solchen Runden? Da ja keiner sich die Frage draufstellt, ich sie halt. Und alle anderen sind froh, dass sie gestellt wurde. Das ist ja das Thema Lernen.
Genau so ist es. Ja, es ist wirklich so.
Ja.
Also ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Also wenn man jetzt rein theoretisch, wenn das irgendwann implementiert werden könnte, einen kurzen Persönlichkeitstest machen könnte mit dem Athleten, den man vor sich hat, egal welchen, es gibt ja Millionen von Persönlichkeitstests, dass man weiß, was ist das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt, könnte ich auch ganz anders arbeiten. Also ich habe ein typisches Beispiel, ich habe jemanden, ich bin sehr datenverliebt und orientiert und wenn da steht, denk mir das jetzt bitte aus, 5x5 Minuten auf dem Rad irgendwelche Intervalle und ich sehe, der Athlet hat nur 4x gemacht oder hat gesagt, oh, es war so schönes Wetter, ich bin jetzt aber lieber ein bisschen länger mal gefahren und habe mir die Gegend angeschaut und habe sogar noch irgendwo ein Cappuccino getrunken, dann bricht bei mir, Henning brauchst gar an dieser Stelle, liebe Leute, Henning lacht, der weiß genau, wie ich zu Cappuccino stehe und unterwegs, nämlich es geht gar nicht und insofern gab es dann auch Twist zwischen dem Athleten und mir, sag ich, Mensch, nach dem Motto, sag mal, wenn ich die Sachen mit ganz viel Liebe und ganz viel Ideen ausschreibe und du machst es nicht, so what, was ist das für ein Scheiß? Und dann sagt er, ja, ich hatte aber Lust an dem Tag. Und ich habe erst dann begriffen, dass das ein ganz anderer Typ ist als ich, von der Persönlichkeitsstruktur und musste dann denke, aha, Moment. Und dann habe ich ihm gesagt, du pass auf, es gibt 3 Schlüsseleinheiten, die kann ich mit so einem kleinen Schlüsselchen symbolisieren in der Plattform, mit der ich arbeite. Und dann sagst du, die sind ganz wichtig. Und dann schreibe ich nur rauf 10 bis 15 Kilometer Dauerlauf. Und du machst an dem Tag, wie du Bock hast. Und da schon hat man ganz anders gearbeitet, weil ich verstanden habe, dass der Mensch ja ganz anders tickt als ich. Und deswegen wäre es wirklich wünschenswert, dass es, vielleicht entwickelst du das ja mal, einen Persönlichkeitstest, einen ganz kurzen gibt, den man praktisch zur Verfügung stellen kann, wenn man mit neuen Athleten arbeitet, weil man kennt den ja gar nicht und vor allem Remote-Trainer, die gar nicht kennen und vielleicht teilweise gar nicht zu Gesicht bekommen und dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, wie der tickt, ah, ich muss das ganz anders angehen, um mit dem Menschen zu arbeiten, weil es ist ja auch wichtig, weil man telefoniert, man kann mal zwar eine Zoom-Sitzung machen, aber man telefoniert, man per WhatsApp, aber da lernt man den Menschen ja nicht in seiner Persönlichkeit kennen und das machen ja auch große, große Vereine, Fußballvereine, die erfolgreich sind, die haben verschiedenste, die lassen sie alle testen, verschiedenste in der Mannschaft vorhandene Persönlichkeitsstrukturen, die jeder irgendwas übernimmt. Wenn wir jetzt alle nur einen Thomas Müller hätten, ja, da war ich mal da und hab ein Tor geschossen, dann würde Bayern nicht so erfolgreich sein. Und das ist genau das, wo wir vielleicht hin müssen, dass wir versuchen, dieses Geflecht zwischen Trainer und Athlet, ist ja nur ein Athlet, nicht wie in der Mannschaft, ein bisschen besser kennenzulernen mit einem Tool. Das würde ich mir sehr wünschen für die Zukunft.
Ja, das ist wieder ein spannender Ansatz. Wir haben es ja im Bundeskaderbereich mehr oder weniger angestoßen mit Gesprächen, weil wir sie ja sehen, weil wir nachher den Kontakt haben, weil wir dann auch im Trainingslager mal wochenlang aufeinander sitzen. Aber genau, also das ist natürlich der Punkt Richtung Remote-Athleten, das ist natürlich das Ganze auf die Spitze getrieben. Es wäre zumindest mal ein Versuch wert, das Ganze anzuschieben und zu probieren. Genau, und dann wird man sehen, ob das nachher genutzt wird und ob es nachher auch dieses positive Feedback dann gibt. Aber ich sehe es schon als Erfolgsversprechen an, dass durchaus mal zu probieren, ja.
Das wäre für mich also der Trainer der Zukunft. So das, was ich so mir vorstelle, um den Menschen besser zu verstehen und das mich auch von der KI abhebt.
Ja, aber da muss man jetzt schon ein Stück weit aufpassen, ist das falsche Wort. Ich meine, was ist die Aufgabe der DTU? Lass mich mal so formulieren. Ich bringe jetzt noch mal eine andere Sichtweise rein. Ist ja das Thema Trainer eher für das Thema Nachwuchsarbeit, für das Thema Vereinsarbeit. Wenn man die jetzt mal als große Blöcke nimmt, dann hast du ja Kontakt zum Athlet, zur Athletin, zum Junior, zum Senior. Ja? Klar, und das ist das Thema Remote. Das ist ja eher was, wo viel stärker jetzt auch ein Stück weit nicht das Ehrenamt im Vordergrund steht, sondern das Thema Kommerzialisierung. Und ich glaube, damit sage ich überhaupt nichts anders zu der Sache, Michi, was du sagst. Absolut richtig, absolut wichtig. Aber ich glaube, da muss vielleicht noch jemand anders damit ins Boot. Ja, also so, wenn man das so macht. Ich finde ja auch, was ich mal von dir gelernt habe, Michi, ist ja, wenn du so ein erstes Gespräch führst, was sind eigentlich gute Punkte oder relevante Themen für ein erstes Gespräch, um so einen ersten Eindruck in einem Telefongespräch oder Zoom-Meeting vom Athleten zu bekommen. Das mit einem Persönlichkeitstest anzureichern, um zu verstehen, wie der tickt, wie ich ticke und wie kriegt man das am besten zusammen. Ich glaube, das kann in Summe alleine die DTU gar nicht leisten, weil es vielleicht auch nicht die primäre Zielgruppe ist. Lass mich mal vorsichtig so formulieren.
Das kann ich nicht sagen, da muss Torben was zu sagen.
Ja, ja. Die Antwort ist natürlich schon naheliegend, dass wir natürlich das System im Vordergrund sehen. Das System bedeutet nachher die Vereinsarbeit. Also dass nachher der Verein bis hin zum Leistungssport, also über die Stützpunkte, über die Verbände, erfolgreich sind. Wir sind natürlich jetzt sehr nah dran an dem Punkt, den wir noch nicht angesprochen hatten, Richtung unterschiedliche Distanzen und die Trainerausbildung. Ich habe ja dann auch hier den radikalen Schritt gewagt zu sagen, wir haben im Moment keine Kurzdistanz- und Langdistanzausbildung, sondern wir machen nur mit einer B-Trainer- oder einer A-Trainerausbildung. Wieso, weshalb, warum? Weil wir genau bei den Punkten sind, die wir gerade eben besprochen haben. Wir sind nachher bei einem B-Trainer, bei einem sehr gut ausgebildeten, sehr fachlich tief drin Trainer. Und die Physiologie, die ändert sich nicht, ob ich ein Langdistanzler oder ein Kurzdistanzler bin. Die Mechanismen, wie ich nachher einen Trainingsplan schreibe, ändern sich nicht. Da sind wir wieder bei B- und Entlastung. Also war jetzt die Idee, da sind wir jetzt genau so ein bisschen auch wieder Richtung Zukunft, dass wir weggehen von Kurz- und Langdistanztrainer, weil nachher haben wir einen guten Trainer, einen guten Triathlon-Trainer, der ein Verständnis hat für den Menschen, den man da betreut. Und wir machen Zusatzblöcke. Das ist nachher ein Drittel von circa von so einer von der Trainerausbildung. Das bedeutet, dass nachher ein langes Wochenende, dass wir sagen 3 Tage und wir beschäftigen uns entweder mit dem Bereich Nachwuchsleistungssport. Also was ist nachher wirklich der Unterschied von einem Kind in dem Fall oder von einem Jugendlichen im Vergleich zu beim B-Trainer gehe ich immer relativ generell dran und sage, okay, wir schauen uns so ein bisschen die Junioren an, wir schauen uns die Erwachsenen an, aber wir gehen jetzt nicht auf eine Altersklasse spezifisch ein. Und dass wir dann bei diesem Nachwuchs wirklich sagen, da kommen Schüler und wie mache ich mit denen Triathlon Sport? Das Gleiche, ganz wichtig für mich, dass wir dann auch eine Zusatzqualifikation, nenne ich es mal, im Paratriathlon machen. Dass wir hingehen und sagen, wie gehe ich damit um, wenn jetzt der Rollstuhlfahrer im Schwimmbad neben mir steht und sagt, kann ich mitmachen? Nachher wird jeder von uns nervös, der erstmal davon ja eigentlich überrannt ist. Und der Tom Cosme macht es wunderbar, der macht ja häufig dann so einfach nur ein Modul mal mit in der Trainerausbildung. Der sagt, das einzige Falsche, was wir machen können, ist ihn auszuschließen, weil der hat Spaß dran und der kann selber sagen, ob er ins Wasser kann oder nicht, da müssen wir keine Angst haben. Die erwarten nicht, dass wir jetzt dort Schwimmen beibringen, sondern im Regelfall, die wollen einfach nur mittrainieren und dabei sein. Und dass man dann einfach so einfach klingt jetzt untertrieben, sondern dass wir einen Block machen zu Paratriathlon über 3 Tage. Wie gehe ich damit um? Das geht nicht um Leistungssport, sondern wie integriere ich die und wie kann ich die einfach mitnehmen? Und dann ist mal ein Rennrolli dabei, mit dem ich dann selber mal rumfahren kann und mal sehe, wie schwierig das ist. Dann habe ich mal so eine Augenklappe und sehe nichts und jemand läuft mit mir an der Schnur rum. Wie schwierig es ist, einfach nur geradeaus zu laufen. Das ist ein Punkt, den wir machen wollen. Und der dritte Punkt, und da sind wir jetzt dabei, ist für mich Langdistanz. Dass wir sagen, okay, wir haben 3 Tage und dort gehen wir darauf ein, was sind die Besonderheiten für die Langdistanz. Die gibt es natürlich, weil wir nachher andere Fahrräder haben, weil wir eine andere Verpflegung haben, eine andere Belastungsdauer und so weiter. Aber im Regelfall ist, naja, wir machen das gleiche Training im Regelfall. Also da ändert sich eigentlich nicht viel und die Mechanismen sind vor allem die identischen. Und so gesehen ist für mich dann der B- und A-Trainer nochmal was Generalistischeres und dann auf den B-Trainer im Regelfall dann diese Zusatzqualifikation, damit wir nachher auch sagen können, okay, wir haben im Paratriathlon mehrere Vereine über Deutschland verteilt, wo wir sagen können, dort könnt ihr dann auch hingehen und gerne mitmachen.
Cool. Und das heißt, was du ja alles sagst und vielleicht auch für den einen, der sich jetzt heute angesprochen fühlt, zu sagen, Mensch, viele tolle Sachen. Ich habe auch diese Leidenschaft, die der Thorn immer anspricht. Es geht hier nicht um Ausbildung, es ist ein Pflichtprogramm, sondern da geht es darum, die Leidenschaft und die Liebe zum Sport später dann mal als Coach oder wie du gesagt hast, als Berater mündigen Athleten näher zu bringen, um gemeinsam eine Weiterentwicklung zu machen. Wenn ihr einfach mehr wissen wollt, ihr wisst ja, was ich jetzt sage, geht mal auf www.triathlondeutschland.de. Dort werdet ihr auch vieles finden zu dem ganzen Thema Ausbildung, Trainer, A, B, C und was da für Kurse sind. Und Torben hat ja auch angesprochen, es gibt ja auch sogenannte Fortbildungsmaßnahmen, auch die findet ihr dort. ich finde immer, das ist eine gute Sache, sich da mal mit ein bisschen zu beschäftigen. Und deswegen schaut da mal rein. Und es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt. Nee, es gibt nie einen falschen Zeitpunkt. Gekriegt. Es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt. Und der richtige Zeitpunkt ist jetzt. So, jetzt habe ich es gerade noch, aber das mache ich ja oft, immer ein bisschen falsch sagen, weil dann schaffst du einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema, was du eigentlich transportieren willst. Und deswegen, Thorsten, an
Torben.
Thorsten sage ich jetzt schon. Jetzt wird's wild. Torben, an dieser Stelle schon mal ganz, ganz vielen Dank für deine ganzen Insights.
Vielen Dank euch.
Ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, der jetzt auch C-Lizenztrainer ist, sehr, 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 sehr viel Information. Für mich auch das eine andere Neues dabei, was ich jetzt nutzen werde, um meine Bewerbung für den B-Lizenztrainerschein abzugeben. Ich weiß ja, dass ich vielleicht auch nicht einer von 20 sein werde. Wenn ja 20 da kommt, da hoffe ich einfach mal, dass der Landesverband ein gutes Wort für mich einlegt. Und von der Stelle also ganz, ganz lieben Dank dafür.
Henning hat das Schlusswort gesprochen. Ich habe auch noch ein Schlusswort. Der hat es jetzt sehr lang gemacht. Ich mache es relativ kurz. Ich habe gemerkt, Torben, wer Bock hat, mit Menschen zu arbeiten, sollte Trainer werden.
Punkt. Wunderbare Zusammenfassung. Besser kann ich nicht sagen.
Ja, ich meine ganz ehrlich, ich meine das V2 Max und Bumsfallerrad, das kann jeder irgendwie lernen. Also wer ein bisschen mathematisch orientiert denken kann und 1 und 1 zusammenzählen kann, dass es 3 sind, der schafft es auch, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten in irgendeiner Weise im Sport zusammen zu addieren und sagen, okay, so kann es nicht funktionieren, so ja, so 0 und 1, Try and Arrow. Und insofern aber, dass den Bock haben, mit Menschen zu arbeiten, unterschiedlicher Couleur, das macht ein Trainer aus. Und wenn er richtig Bock hat, dann ist es, und jetzt schlage ich mal wieder voll rein, was anderes, als wenn Menschen sich ausbilden lassen zu einem Lehrer.
Torben, das sagen wir jetzt einfach nichts. Dann lassen
ich
wir
weiß, ihn, es ist jetzt Ruhe.
Bei dem, weil da hat er ein besonders Flair dafür.
Genau, insofern, hab Bock, mit Menschen zu arbeiten, egal wie alt, wie jung, welche Zielsetzung, dann werdet Trainer. Und ich glaube, dann seid ihr nach dem C-Trainerschein in den Landesverband auch super aufgehoben. Und ich habe begriffen, es hat sich viel getan, seit 2017 in der DTU den B- und A-Trainer zu machen.
Danke, aber ich glaube auch, dass ihr in vielen Landesverbänden bei der C-Trainerausbildung sehr gut aufgehoben seid.
Definitiv.
Ja, und wie gesagt, heute ist Mittwoch. Viel Spaß bei der Folge 236. Bis zum nächsten Donnerstag werden sofort Bewerbungen angenommen.
Danke euch.
An der Stelle eine schöne Woche euch noch. Tschüss Torben, tschüss Michi.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.